Hi, das ist eine total besondere Folge dieses Mal. Es ist nämlich die erste Folge mit einer alleinerziehenden Mama hier im Max Millennial Podcast. Und zwar darf ich euch Mine vorstellen. Mine spricht über ihren Tagesablauf als alleinerziehende, berufstätige Mama. Sie spricht darüber, wie sie sich organisiert, spricht insbesondere über ihr Netzwerk, das sie sich geschaffen hat, über Momguilt, über Jobguilt, über die Konkurrenz auch mit sich selbst, was ich sehr gut nachvollziehen konnte, also über ihre Situation im Job als alleinerziehende Mutter. Es ist eine super spannende Folge geworden, aus der ihr, glaube ich, viel mitnehmen könnt. Sogar wenn ihr überhaupt gar keine eigenen Kinder habt, einfach um mal diese Perspektive auch zu kennen. Aber selbstverständlich auch, wenn ihr in Paarbeziehungen lebt und euch gemeinsam um die Kinder kümmert. Also große Empfehlung, diese Folge ist wirklich toll geworden. Es gibt auch noch einen zweiten Teil mit Mine im Dad I Like to Follow Premium Podcast. Im Teil 2 mit Mine sprechen wir dann darüber, wie sie überhaupt zum Residenzmodell gekommen ist. Die Kids sind nämlich alle 14 Tage beim Papa. Das war aber nicht immer so. Sie waren zuvor, so wie Mine es nennt, in einem wilden Wechselmodell. Und dieser Weg vom wilden Wechselmodell nach der Trennung zum Residenzmodell, diesen Weg schildert sie uns im zweiten Teil. Wenn das was für euch ist, holt euch ein Abo für einen Premium-Podcast. Ihr findet ihn entweder direkt auf Spotify unter Dad I Like to Follow oder, falls ihr eine andere App nutzt, geht in die Shownotes, da findet ihr den Link und könnt dann doppelt so viele Folgen haben und ihr supportet mich dabei auch noch. Danke dafür an der Stelle. So, viel Spaß.
Max Millennial, der Podcast.
Guten Morgen, Mine.
Morgen.
Ich bin selbst gerade noch ein bisschen verschallert, weil ich mich gerade schon einmal durch Berlin gewuselt habe, um das Kind in die Kita zu bringen und das Auto zu übergeben. Ich teile mir das nämlich mit diversen Menschen. Aber wie war dein Morgen?
Mein Morgen war gut. Ich habe schon beide Kiddies weggebracht tatsächlich. Ich war kurz beim Sport und jetzt sitze ich hier mit meinem Kaffee.
Es sind mindestens ein Punkt mehr als ich. Ich habe heute noch keinen Sport gemacht. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Trinke ich vielleicht auch mal kurz einen Schluck.
Sehr gerne. Ja, für mich ist das tatsächlich der einzige Slot, morgens vor der Arbeit schnell Sport zu machen. Nicht anders
möglich.
Ist eigentlich
möglich. So schlau. Ich engagiere dafür dann manchmal die Babysitterin. Oder mache es halt in der Woche, in der ich das Kind nicht habe. Aber, also wenn ich zweimal die Woche schaffe, bin ich schon ein sehr stolzer Max.
Ja, es gibt ja auch Leute, die zu Hause trainieren. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also Hut ab, wer dafür Energie findet.
Warte, mit so, das hat mir ein Kumpel neulich gezeigt. Kettlebells oder wie die heißen? Diese Eisenkugeln. Ja. Da dachte ich mir, es wäre eigentlich ganz geil, solche mal nach Hause zu holen, weil ich meine, da holst du dir 2 oder 3 und dann kannst du ja eigentlich ein ganzes Fitnessstudio zu Hause. So ungefähr hat er mir das angepriesen.
Ja, darfst du nicht loslassen, dann hast du ein Problem.
Das stimmt allerdings. Aber ich finde es auch ganz geil, wenn man einmal mal ins Gym gehen kann und das auch, ich mag einfach diesen anderen Ort.
Ja.
Also ich sehe zwar ein, dass man irgendwie alles bei sich zu Hause hat, aber es ist schon geil, wenn man einfach irgendwo reinläuft und dann geht's los. Und dann bist du da
in diesem
Ort. Man
ist auch total motiviert. Die anderen machen auch Sport. Du kannst dort auch nichts anderes machen, als Sport zu machen. Dann gibst du 30, 35 Minuten Power und dann ist gut.
Ja, du hast diesen Teil heute schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlich willkommen beim unsportlichen Moderator an diesem Morgen. Danke, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Wir kennen uns ja schon, aber aus den Vorgesprächen. Aber die anderen natürlich noch nicht. Du bist auch Berlinerin, wohnst auch in Berlin, so wie ich. Du hast aber 2 Kinder, 3 Jahre alt und 6 Jahre alt, bist 35 und alleinerziehend im traditionellen Modell, so hast du es beschrieben. Damit ist gemeint, dass du die Kinder hast und die sind alle 2 Wochen beim Papa. So.
Ja.
Am Wochenende. Genau, und du arbeitest im Marketing als Teamleitung in Teilzeit. Kann man so sagen, 30 Stunden ist dann Teilzeit, oder?
Ja, genau, 75%. Ja.
Ist dir noch was wichtig, möchtest du was ergänzen?
Nee, außer vielleicht, dass ich Geburtstag hatte und tatsächlich jetzt schon 36 bin. Man wird ja nicht jünger.
Alles Gute nachträglich. Ey, ich habe morgen Geburtstag. Das ist eine Zeit der Geburtstage.
Alles Gute vorträglich, darf man das sagen?
es bringt bestimmt furchtbar viel Unglück, aber ich bin, glaube ich, der unabergläubigste Mensch der Welt. Insofern vielen Dank für die vorträglichen Geburtstagswünsche. ja, hi, cool, dass du im Max Millennial Podcast bist. Vielleicht können wir mal so starten, dass du erstmal so. Weil du bist nämlich die erste Alleinerziehende im Podcast. Der Podcast ist ja noch ganz jung, gerade erst angefangen. Und vielleicht könntest du einfach mal so einen Tagesablauf, falls es Sinn macht, oder Wochenablauf bei dir beschreiben für Menschen, die nicht diese Lebensrealität haben. Also wie organisierst du dich? So, wie sieht so ein Tag aus?
Tatsächlich sind bei mir die Tage echt komplett durchgetaktet und auch wirklich, es ist immer derselbe Ablauf, immer dieselben Uhrzeiten, weil es einfach so ist, dadurch, dass man ja keine zweite Person in seinem Leben hat, die man mit anpackt oder wo man mal sagt, hat man ein Auge kurz mit drauf, ne? ich mache das hier und ja natürlich auch mit zwei Kindern. Das heißt, wir brauchen hier einen straffen und aber auch immer gleichbleibenden Ablauf, sodass man wirklich weiß und auch die Kinder wissen, das steht jetzt als nächstes an. Weil wenn wir jeden Tag einfach spontan gucken würden, wie es uns gerade passt, dann würde der eine links laufen, der andere rechts laufen und ich kann mich ja nicht halbieren in der Mitte. Und so ein normaler Tag sieht bei uns aus, wir stehen auf. Ich versuche meistens ein bisschen vor den Kindern aufzustehen. Klappt mal nicht. Mache mich schnell fertig, ziehe die Kinder an. Es ist aber hier morgens tatsächlich schon alles vorbereitet. Also ich bin so eine, die abends wirklich schon die Müsli-Schalen hinstellt, die Brote schmiert für die Schule, die Anziehsachen wirklich auch hinlegt, weil morgens ist wirklich anziehen, frühstücken, Zähne putzen und dann müssen wir los. Und dann fahre ich meistens meinen Sohn in den Hort, meine Tochter in die Kita und wenn ich eine Homeoffice-Woche habe, dann düse ich noch schnell beim Sport vorbei. Und danach ist Arbeitszeit, 6 Stunden. Ich arbeite meistens von 9 bis 15 Uhr. Und entweder nutze ich dann noch so einen kleinen Slot, um ganz schnell, ne, die typischen Sachen zu machen, zu Post zu fahren, schnell mal was organisieren, einkaufen gehen. Das mache ich nämlich echt ungern mit zwei Kindern. Finde ich immer sehr langwierig und stressig. Du kennst es ja wahrscheinlich auch, ne?
Jeder ja, ich kenne es mit einem und finde es schon also anspruchsvoll einzukaufen. Ja. Ist halt dann wie so ein Freizeitparkbesuch, aber halt ohne Freizeitpark.
Genau, und man vergisst halt auch einfach die Hälfte, wenn man so mit den Kindern beschäftigt ist und damit zu diskutieren, ob wir jetzt irgendwie die 5. Tüte Naschi kaufen oder nicht. Und dann ist man zu Hause und guckt auf seine Einkaufsliste und denkt sich so, was haben wir 40 Minuten gemacht?
Ja. Voll. Findest du es auch so lame, dass alle Discounter beim Checkout an der Kasse noch die Süßigkeiten hinpacken? Ich finde es so nervig, weil du hast eh dann schon diesen ganzen Trip mit Kind gemacht und hast du auf diesen letzten 3 Metern noch sämtliche Schokoriegel dieser Welt und muss jeden einzelnen verteidigen.
Bei uns sind es die Zeitschriften. Bei uns ist es wirklich, es läuft manchmal auch die ganze Zeit. Ne? Du kommst super durch den Supermarkt, du sagst hier, nee, jeder darf sich eine Sache aussuchen, nicht 10, nicht 3, nicht 5, eine Sache. Hast es geschafft, hast schon so den Blick auf die Kasse, denkst du, gleich sind wir hier raus und dann kriege ich noch eine Zeitschrift und dann jedes Mal wieder, nee, wir gucken nur, du kannst zwar nicht lesen, kannst dir was angucken und wenn ich aber rufe, dann kommst du bitte und dann wird bezahlt. Klappt so
ungefähr nie. Ich hätte gern so einen Eltern-Checkout, also dass du an der Kasse, so gibt so eine Kasse und da hast du dann nicht so Schokoriegel und Magazine, sondern du hast so Gemüse und Obst und vielleicht noch irgendwelche Malstifte oder sowas und den kannst du dann nehmen. Du kannst sagen, ja, ihr könnt natürlich noch eine Gurke haben, wenn ihr wollt oder eine Zucchini euch aussuchen.
Ich muss aber sagen, ich werde relativ häufig vorgelassen von netten Menschen, die irgendwie sagen, ach, ich habe mehr Zeit oder ach, sie haben ja 2 Kinder dabei oder ach, unsere sind schon groß, wir kennen das. Und da bin ich wirklich immer sehr, sehr dankbar. Und wenn ich mal alleine unterwegs bin und auch einen vollen Einkaufskorb habe und keinen Zeitdruck, lasse ich dann auch immer gerne Leute vor, weil ich denke so, ey, Karma, müssen uns da alle irgendwie helfen. Wer am gestresstesten guckt, der davor.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Ich mache die Erfahrung nicht so oft, dass ich vorgelassen werde tatsächlich, wenn ich mit Kind unterwegs bin. Vielleicht gucke ich sehr böse oder vielleicht ist mein Einkaufswagen so vollgepackt, dass die denken, um Gottes Willen, nie im Leben lasse ich den davor.
Ja.
Das habe ich aber unterbrochen in deinem Tagesablauf. Du hast gesagt,
Also ich sammle die Kids dann ein und auch innerhalb der Woche ist es halt sehr routiniert. Jetzt sind ja gerade Sommerferien, aber wir haben wirklich so an zwei, drei Tagen in der Woche feste Aktivitäten, wo wir auch wirklich jede Woche hingehen. Freizeitgeschichten, wo man einfach nochmal andere Kinder trifft, wo auch die Kinder mal spielen in einem geschützten Raum und man als Eltern einfach mal einen Kaffee trinkt nebenher, ein bisschen durchatmet, auch nach der Arbeit ein bisschen runterkommen kann. Wenn wir nicht bei solchen Aktivitäten sind, sind wir meistens hier in der Nachbarschaft vom Haus. Wir wohnen in einer sehr schönen, gemütlichen, kleinen Nachbarschaft mit so einem Spielplatz direkt vom Haus. Es sind ganz, ganz viele Familien und Menschen mit Kindern und wir sitzen alle so ein bisschen im selben Boot. Also da werden dann die Kekse geteilt auf dem Spielplatz. Da guckt dann jeder mal, welches Kind dann gerade weint. Das wird dann auch mal auf den Arm genommen, getröstet. Wir sind hier wirklich so eine kleine Community mittlerweile. Das macht es sehr, sehr schön und angenehm. So vertreiben wir uns die Nachmittage.
Ich frage dazu gleich auch noch was. Ich habe so viele Fragen. Oh mein Gott. Erstmal kurz nochmal einen Schritt zurück. Du meinst, du bist also sozusagen Meal-Prepperin. Das heißt, abends machst du alles schon mal ready, dass du dann morgens nur noch zack, das ist so schlau. Oh mein Gott, was kannst du da 3 Sätze dazu sagen? Weil ich glaube, das würde mein Leben auch so bereichern und erleichtern.
Viele Leute machen das auch morgens. Ist natürlich frischer und leckerer, das stimmt schon. Ich bewundere das immer, wer morgens dafür die Energie hat.
Gut, du machst ja wahrscheinlich nicht abends die Milch in die Cornflakes rein oder so.
Nee, aber ich mache tatsächlich manchmal schon die Cornflakes in die Müsli-Schüssel, dass ich morgens nur noch Milch raufgießen muss. Tatsächlich. Smart. Tja, was mache ich in die Brotboxen, ne? Verschiedenste Sachen. Ich mache immer so einen guten Mix aus Spaß und gesund. Halt ein Brot mit verschiedenen Aufstrichen drauf, ein bisschen irgendwie Käse oder es gibt da so verschiedene so Käsesticks und all so ein, ne, Kinderkrams, was Kinder gerne mögen, so, ja, was man im Regal mal so mitnimmt, ein paar Gurken rein oder mal Gewürzgurken. Mein Sohn mag tatsächlich sehr gerne Gemüse, auch lieber roh als irgendwie gekocht im Essen. Hau ich Paprika mit rein, Tomaten, all solche Sachen. Aber auch immer irgendwie so ein kleines Schokokroissant oder so.
Und machst du es dann auch so, dass du, da hatte ich es gestern mit meiner Freundin darüber, so, dass es eigentlich total schlau wäre, so am Sonntag wirklich vorzukochen, dass man so 3-4 Tupperboxen mit so fertigen Hauptmahlzeiten hat, die man dann halt raushauen kann, wenn es gerade gebraucht. Machst du sowas auch? Oder wie?
Mach ich meistens nicht. Nee, tatsächlich nicht, weil bei uns ist sonntags immer der Kühlschrank leer. Tatsächlich vom Wochenende, von den ganzen Aktivitäten. Dann nimmt man hier nochmal Snacks mit, da nochmal Snacks mit. Ja. Aber ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, größere Mahlzeiten zu kochen. Also ich koche auch immer die volle Nudelpackung, weil dann brät man die halt am nächsten Tag nochmal an.
Du machst das Kilo.
Immer.
Oder?
Ja.
Krass. Und dann gibt's halt die Nudeln vom Vortag.
Genau, dann brät man die ein bisschen an mit Gemüse oder, ja, keine Ahnung. Bei uns gibt es auch manchmal einfach auch zwischendurch Abendbrot, so voll klassisch. Ich habe mir auf jeden Fall angewöhnt, mich abends auch jetzt immer mit den Kindern hinzusetzen. Ich habe es früher viel gemacht, dass ich in der Zeit, wo die Kinder am Tisch gesessen und gegessen haben, ich habe hier so eine offene Küche, ne, hier ist der Esstisch und direkt daneben Küche mit Kücheninsel, wo ich die sehen kann, dass ich gesagt habe, ey, ich muss hier nebenbei den Geschirrspüler machen und alles, was so den Tag über liegen geblieben ist. Und es funktioniert aber jetzt tatsächlich besser, wenn wir alle drei sitzen. Jetzt ist natürlich auch bei meinem Sohn, der ist jetzt in Hort gekommen, kommt jetzt in die Schule, viel los. Und dass man dann einfach auch nochmal spricht, wie war es bei euch, was war heute gut, was war heute doof. Ja.
Ich mache das auch so, dass ich mich meistens, immer eigentlich mit dazu setze. Also abends sowieso, morgens eigentlich auch. Und dann denke ich, manchmal so in der Mitte des Essens, weil ich bin meistens schneller mit dem Essen fertig. Ja. Und dann merke ich so, ich komme jetzt langsam in so ein Kontrollding rein. So, keine Ahnung, mach dies nicht, mach das nicht und so. Und ich, das ist, glaube ich, ein Stück weit einerseits so meine eigene einfach Prägung und Erziehung, so wie man sich am Tisch zu verhalten hat. Aber andererseits schon auch so ein bisschen, dann habe ich ja selber nichts mehr zu tun mit Essen. Und dann ist es manchmal so, dass ich tatsächlich dann aufstehe und weil die Küche, ich habe so eine offene Küche, das ist direkt nebendran. Und dass ich dann zum Beispiel die Spülmaschine mache. Und dann kann mein Sohn in Ruhe so aufessen und wir quatschen natürlich dann trotzdem weiter, aber ich habe dann wieder irgendwas, was ich machen kann.
Also ich bin auch meistens schneller. Dann kann man ja zum Beispiel auch das Schuhbrot schon schmieren am Tisch, ne? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dann hast du selber auch was zu tun und kommst nicht so in diesen Beobachtermodus und guckst nicht so die ganze Zeit auf dein Kind, was es dann da macht.
Ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Dynamik, wenn man da zwei Kids sitzen hat, dann haben die auch ein bisschen, sind die nicht immer unter einem Radar von
du darfst denen halt nie den Rücken zudrehen, ne? Großer Bruder, kleine Schwester, hast du selber verloren, Game Over. Da kannst du dann hinterher nicht sagen, wer hat angefangen. Erzählen sie dir beide was anderes.
Jetzt wollte ich dich noch fragen zu deiner Hausgemeinschaft, ich glaube Community hattest du es genannt. Ich würde das jetzt mal so überschreiben als Netzwerk. Ist das was du dir aktiv aufgebaut hast oder ist es dir so ein bisschen in den Schoß gefallen?
Beides, würde ich sagen. Also ich hatte schon auch Glück, dass ich bin von Hamburg damals hierher gezogen nach Berlin. Da hatte ich auch schon beide Kinder und war aber noch nicht alleinerziehend. Genau. Okay. Direkt hier in diese Wohnung. Also ich bin innerhalb Berlins in den 3 Jahren nicht mehr umgezogen. Und muss auch sagen, es ist erst seit einem Jahr, dass ich so ein krasses Netzwerk habe. Bin seit 2 Jahren jetzt getrennt. Also genau, ich habe es mir schon aktiv aufgebaut. Aber natürlich waren die Voraussetzungen hier, dass ich hier einfach viele liebe Leute habe, die hier auch wohnen. Da hat man ja keinen Einfluss drauf. Das war Zufall. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe zum Punkt Netzwerk aufbauen, ich habe es wirklich fokussiert. Ne? Also ich war früher immer so ein, ich musste immer alles alleine machen, alles alleine irgendwie schaffen und möglichst perfekt und nicht nach außen zeigen, dass man was nicht hinbekommt. Und das hat mir sehr viel geholfen, seitdem ich alleinerziehend bin, mich da wirklich zu öffnen, also auch Einblicke zu geben, noch zu sagen, ey, das und das lief bei uns richtig schlecht oder nächste Woche habe ich einen Termin, ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen soll. Und auch wirklich Leute aktiv nach Hilfe zu fragen. Ne? Ja, wenn man sich einfach auch öffnet, auch hier den Nachbarn gegenüber, die jetzt wirklich Freunde geworden sind und auch wirklich mal Einblicke liefert in sein Leben, dann kommt man sich natürlich auch sehr viel näher. Es entstehen echte Gespräche, es entstehen echte Freundschaften und dann natürlich auch ein Verhältnis, wo man auch mal auf Leute zugehen kann und sagen kann, hey, pass auf, nächste Woche, ich habe ein Problem. Mein Sohn hat seinen ersten Tag im Hort, ich habe meinen ersten Arbeitstag im neuen Job, das ist irgendwie ungünstig. Würdest du ihn vielleicht abholen, weil ich möchte nicht, dass er gleich 8 Stunden dort bleiben muss an seinem allerersten Tag. Und es hat super viel Überwindung gekostet am Anfang, aber es lohnt sich nach hinten raus so sehr. Ja, also es ist natürlich ein beidseitiges Geben und Nehmen. Wenn ich dann mal Freiräume habe, dann versuche ich auch viel selber anzubieten und lade hier Nachbarn ein und Kinder ein und Freunde. Aber es ist wirklich am Anfang eine Überwindung gewesen, auf andere Menschen zuzugehen, die jetzt nicht dein Partner, nicht deine Familie sind, und zu sagen, kannst du mir mit meinem Alltag helfen? Ich brauche da gerade mal jemanden.
Das geht halt schon weit hinaus über, kannst du mal die Blumen gießen oder die Katze füttern?
Genau.
Ja, sehr cool. Sind die dann alle ungefähr gleich alt oder haben wir auch Kinder und so, oder ist das so eine bunte
Mischung? Ja, genau, es ist richtig schön. Das ist hier sehr familiär und ich muss sagen, hier hat jeder entweder Kinder oder Hunde. Das hat sich irgendwie so ergeben jetzt in den letzten 2 Jahren, dass viele nochmal irgendwie auch das Erste bekommen haben. Und man tauscht sich einfach viel aus. Man kommt ja über Kinder, sei es jetzt in der Kita oder halt hier in der Nachbarschaft, auch super ins Gespräch. Ne?
Ja, das
stimmt. Du sitzt halt auf dem Spielplatz zusammen, die Kinder spielen und die Erwachsenen haben nichts zu tun. Man tauscht sich aus. Was sind deine Sorgen? Wie geht's gerade? Was sind eure Themen? Ne? Wie schlafen, essen sie? Oder so. Ich habe jetzt ältere Kinder, da gab es dann öfter mal die Situation, dass ich auch gefragt wurde, hey, wie war's bei euch? Was habt ihr da gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Und ja, so kommt man eigentlich super schnell ins Gespräch.
Oder man hat halt auch überhaupt ein Gespräch. Ich habe dann manchmal so, ich glaube, das ist auch voll so die Vorauseilen, also dieser Wunsch, es anderen recht zu machen, wenn die keine Kinder haben. Und ich dann mit denen spreche, habe ich immer das Gefühl, ich störe jetzt hier, weil ich ein Kind dabei habe, und versuche dann, die Situation zu entstressen, obwohl überhaupt niemand eigentlich Stress hat. Die meisten haben überhaupt kein Problem damit. So.
Ja.
Und bei Leuten mit Kindern bin ich viel entspannter, weil ich denke, naja, die kennen das ja. Da muss ich jetzt irgendwie nicht meinem Kind irgendwie sagen, dass es sich so oder so verhalten muss. Und ich muss selber auch nicht irgendwie so viel gucken. Und das gibt mir dann, das ist total ungerecht, weil sicher bei Leuten ohne Kindern, das also ist ja voll die Annahme, muss ja nicht so sein. Aber ich bin dann halt einfach weniger entspannt. Und das ist halt, deswegen kann ich das voll nachfühlen, wenn man dann halt Leute im Umfeld hat, oder sogar im direkten nachbarschaftlichen Umfeld, die auch Kinder haben. Das, was einem dann leichter fällt, sich zu entspannen oder auch mal um Hilfe zu fragen.
Ja.
Jetzt hast du ja selbst schon gesagt, das fand ich eigentlich eine spannende Geschichte. Du hast gesagt, du hattest irgendwie diesen Fall, dass du einen neuen Job angefangen hast und zugleich dein Kind den ersten Tag im Hort hatte. So. Vielleicht ist das irgendwie eine ganz gute Brücke zu deinem Job. Du hast ja da nochmal einen Jobwechsel gehabt. Willst du mal kurz irgendwie so ein bisschen das einordnen oder erklären, was vielleicht auch was du machst und diesen Wechsel ein bisschen beschreiben, auch in deiner Situation?
Ich habe einen neuen Job angefangen. Ich bin im Marketing. Ich mache auch, also ich habe auch dieselbe Tätigkeit wie zuvor, aber habe halt den Arbeitgeber gewechselt. Zum Glück bin ich in der Position, wo ich auch viel Homeoffice machen kann und auch Gleitzeit nutzen kann. Das bringt mir sehr viel Flexibilität. Habe immer sehr großen Respekt davor vor Menschen, die keine Homeoffice-Möglichkeiten haben, die zum Beispiel in der Kita oder im Krankenhaus arbeiten und einfach feste Arbeitszeiten einhalten müssen. Aber natürlich ist es so, wenn du deinen ersten Arbeitstag hast, dass du dann die ersten 1-2 Wochen viel mehr Präsenz hast. Du musst erstmal das Team kennenlernen. Du hast Onboardings. Du musst auch einfach mal dich vor Ort zeigen. Also die Menschen wollen dich auch sehen. Du kannst dich gleich im Homeoffice starten.
Ja.
Und das war schon eine Herausforderung, diese erste Woche abzudecken. Ich habe sonst eigentlich immer vielleicht
kurz für die anderen, also das war jetzt gerade erst. Also
das war jetzt gerade erst,
Jahren,
ja,
das war ja gerade, genau.
Das ist tatsächlich erst 3 Wochen her. Also,
genau, weil das vielleicht auch für den Kontext, für die Menschen, die hier zuhören oder zugucken, also wir haben diesen Call auch absichtlich etwas weiter nach hinten gelegt, damit du erstmal in deinem Job anfangen kannst.
Ja.
Und an der Stelle nochmal danke, dass du einfach dann in diesen Podcast kommst, obwohl du gerade erst vor 3 Wochen einen neuen Job angefangen hast, dein Kind im Hort angefangen hat und also krass. So, sorry fürs Unterbrechen. Aber
das fühlt sich aber schon wieder länger an. Also das ist dann, die Tage verfliegen, aber letztendlich finde ich, wenn man doch zurückblickt, sind die Tage immer ganz schön lang. Vielleicht nochmal, ich habe mit meinem Sohn irgendwann im Laufe der Zeit so ein Ritual entwickelt, ins Bett gehen. Er sagt dann immer, kannst du nochmal erzählen, wie der Tag war? Und dann rekapitulieren wir so ein bisschen und dann erzähle ich so, na, weißt du noch, heute Morgen sind wir aufgestanden, dann haben wir das gemacht, ne, so war der Tag, dann erzähle ich. Und manchmal sitze ich dann, erzähle und fange dann so beim Morgen an und denke so, war das wirklich heute oder war das gestern? Also es ist erstaunlich, wie lang so ein Tag ist, was man, wenn man das wirklich mal macht, so aufzählt, was man an einem Tag alles macht tatsächlich.
Ich mache das auch mit meinem Sohn tatsächlich. Ich habe das, glaube ich, damals, oder wir haben das damals angefangen, also meine Motivation ist, ich wollte ihm so ein Gefühl für Zeit geben, irgendwie, glaube ich, so ein Gefühl für den Tag als solchen. Und mittlerweile ist halt ein Ritual geworden. Ich habe da eine Frage dazu, weil ich super spannend finde, dass du es auch machst. Erzählst du auch deinen Tag? Weil ich erzähle das immer aus seiner Sicht.
Ja,
Und ich habe jetzt so angefangen, ab und zu sagen, was ich eigentlich gemacht habe, weil der geht ja nicht mit zum Arbeiten. Ich dränge ihm das jetzt natürlich auch nicht auf, aber ich merke halt, dass ich das intuitiv komplett aus seiner Sicht erzähle, weil es ja auch sein Tag ist, den ich ihm wiedergeben will. Aber er weiß ja gar nicht, was ich gemacht habe.
Ja, das ist ein guter Ansatz eigentlich, genau. Auch wenn sie danach ein bisschen älter sind, dass sie auch ein Gespür dafür entwickeln, was wir da eigentlich, wo wir den ganzen Tag sind. Ich mache es andersrum, dass ich manchmal sage, naja, dann warst du ja in der Kita. Das ist dann für mich immer so ein guter Moment, um mal zu hören, wie war denn eigentlich der Tag? Ne? Weil wenn du die Kinder aus der Kita abholst, fragst, wie war es heute? Gut. Und mehr kriegst du ja nicht zu hören. Und, ja, dass ich dann sage, so, und dann warst du ja in der Kita, da war ich ja auf der Arbeit, da musst du jetzt einmal kurz erzählen, weil das weiß ich ja nicht, was du gemacht hast. Dann erfährt man manchmal auch Sachen, wo man sagt, ach cool, okay, spannend, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Aber ich habe es tatsächlich gemacht, dass ich jetzt meinen Job angefangen habe. Ne? Ich habe erzählt, wir haben dieses neue Ritual, dass wir ja abends beim Abendessen zusammensitzen. Dass der noch gesagt hat, so, und ich hatte heute übrigens auch mal meinen ersten Tag, soll ich denn mal erzählen, wie es bei mir war, so, ne, das könnte man auch mal mich mal fragen, ne, ich bin zwar die Mama hier und irgendwie das Familienoberhaupt, aber ihr dürft mich auch gerne mal fragen, wie es mir geht, wie mein Tag so war und hab dann einfach ein bisschen drauf loserzählt.
Ne? Mega gut.
Ja.
Boah, ich werde direkt nachher mich interviewen lassen.
Ja, solltest du mal machen. Und das schweifen wir jetzt wieder ein bisschen ab, aber es gibt ja so unterschiedliche Fragestrategien, was man auch machen kann. Und meine Kinder lieben das zum Beispiel, wenn ich sie frage, nicht wie war die Kita, wie war der Kindergeburtstag, sondern so, wir machen jetzt mal ein Spiel daraus. Erzähl mir mal zwei Sachen und eine Sache denkst du dir aber aus und eine Sache ist wirklich passiert. Und auf einmal fangen die an und auch können wir noch eine Runde und noch eine Runde an. Da erfährst du total viele Sachen. Das ist total gut.
Auch das werde ich mal ausprobieren. Das klingt auch sehr cool.
Lass mich wissen, wie es war.
Ganz kurze Pause vom Max aus dem Schnitt. Hi. Ich weiß, dass viele von euch zwar schon fleißige Hörerinnen und Hörer sind, aber ihr habt noch gar nicht den Podcast bewertet, zumindest die meisten von euch. Macht es doch gerade gerne mal. Haltet den Podcast kurz an, gebt mir einmal 4-5 Sterne, je nachdem, wie geil ihr es findet. Ich hoffe natürlich, ihr findet es super. Es kostet euch nichts, hilft mir aber sehr. So, danke dafür und weiter geht's.
Wir kommen jetzt auch wieder zurück zum Job. Und natürlich interessiert mich schon, also aus der Perspektive der Alleinerziehenden, was das eigentlich heißt. Ich stelle es mir fucking anstrengend vor, ich sag's ganz ehrlich. Also Job zu wechseln, zwei Kinder, what the hell?
Genau, Jobwechsel sind ja per se immer schon anstrengend. Also zum einen hast du natürlich eine gewisse strukturelle Unsicherheit. Du bist erstmal wieder in Probezeit, ne? Es ist auch immer ein Wagnis. Du weißt nie, wie der Job ist. Es kostet ja am Anfang auch immer mehr Energie, weil natürlich alles neu ist. Das heißt, dein Gehirn läuft die ganze Zeit auf 120%. Du versuchst irgendwie Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, die dein Gehirn noch nie zuvor gehört hat. Es kostet auch sehr viel Energie, neue Menschen kennenzulernen, egal ob man es introvertiert oder extrovertiert ist. Es ist einfach am Anfang anstrengend. Ja, es ist einfach eine absolute Ausnahmesituation. Gerade wenn man alleinerziehend ist, jetzt in meiner Situation, es ist natürlich auch so, dass ich alle Wege bestreite. Das heißt, ich bringe die Kinder hin. Ich hole die Kinder auch ab, außer sie gehen jetzt mal, sind jetzt mal bei einer Spielverabredung oder meine Mama holt mal ab oder so, wenn die zu Besuch aus Hamburg ist. Und das stresst schon auf mehrere Arten. Also zum einen ist da auch immer dieser typische, ich will es gar nicht Mom-Guilt nennen, sondern vielleicht eher so Eltern-Guilt. Also dieses Gefühl so, ach Mensch, ich weiß, wenn ich 30 Stunden arbeite, dann arbeiten in Anführungszeichen meine Kinder ja mindestens 35, 36 Stunden, weil die sind natürlich in der Kita und im Hort, bevor ich anfange zu arbeiten. Und die sind noch da, als ich schon Feierabend gemacht habe und sie abgeholt habe.
Also mit Guilt meinst du Schuldgefühle?
Ja, genau. Also einfach dieses, ne, ja, dass man immer das Gefühl hat, ach Mensch, muss das jetzt sein? Mache ich das jetzt richtig so? Ist das für meine Kinder vielleicht zu lang? Andere werden vielleicht früher abgeholt oder da teilen sich die Eltern, dass der eine bringt, der andere holt. Das ist schon was, was mir einen gewissen Druck macht. Ne? Und habe ich ja gesagt, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, dass man da auch mal sagen muss, es ist halt, wie es ist. Und in meiner Lebenssituation muss ich halt fortlaufen und irgendwie Kompromisse machen, Kompromisse finden. Aber natürlich versucht man, dass die Kompromisse so wenig wie möglich bei den Kindern zu spüren sind. Trotzdem ist das halt manchmal einfach doof. Dann kommt natürlich zu dieser ganzen Wegesituation noch hinzu. Hier in Berlin, ich wohne am Stadtrand. Ich arbeite aber eigentlich immer relativ zentral, weil dort die meisten Jobs sind in meinem Bereich. Und dann hast du natürlich auch immer diese Bahnsituation. Und jetzt, gerade zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten, ist es leider auch so, dass in meiner Kita wirklich Sommerferienmodus ist. Das heißt, die schließen auch noch eine Stunde früher. Das heißt, ich sitze halt wirklich auf glühenden Kohlen, muss um 15 Uhr den Stift fallen lassen, renne zur U-Bahn, fahre mit dem Zug nach Spandau, renne ins Parkhaus, rase wie eine Verrückte durch die Stadt, versuche irgendwie mich dabei noch ein bisschen zusammenzureißen, weil Unfall zu bauen ist dann auch nicht so cool. Und hetze dann irgendwie durch die Gegend und sammle die Kinder ein. Ne? Und dann muss man danach erstmal versuchen, sich so Ruheinseln zu schaffen. Und ich habe es in den ersten 2 Wochen noch echt gemacht, dass ich mit den Kindern zusammen Zähne geputzt habe und dann auch ins Bett gegangen bin, weil ich so platt war.
Das klingt wirklich sehr anstrengend. Aber da interessieren mich jetzt natürlich schon die Bewältigungsstrategien. Vielleicht kann man da was von lernen. Also was machst du, um dieses Stresslevel runterzukochen in so einer 3 Wochen nach dem Start? Fühlst du dich eigentlich wieder relativ entspannt?
Ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr guten Start. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl im neuen Job. Das trägt schon mal sehr dazu bei. Ich hatte auch schon mal Jobs, wo ich mich überhaupt nicht wohl und überhaupt nicht willkommen gefühlt habe. Und das hat man natürlich sehr gemerkt. Ich gehe ja sehr viel zum Sport. Also ich versuche zum einen gut für mich zu sorgen, zum Sport zu gehen, damit ich Energie habe, gut zu essen, gut zu schlafen. Jetzt sind ja die Kinder auch in einem Alter, wo es langsam anfängt, dass die Nächte auch mal ein bisschen ruhiger sind. Das heißt, man kriegt dann ja auch ein bisschen Schlaf. Aber auch wirklich ganz, ganz viel auch auf mich zu hören und ganz viel auch mit meinen Kindern zu kommunizieren. Also auch wirklich manchmal zu sagen, hey Leute, du liegst gerade auf dem Boden und schreist. Ich setze mich auch mal ganz kurz dazu, um auch zu zeigen, so, ey, ich würde am liebsten auch mich auf dem Boden gerade legen und schreien, weil ich bin zwar die Erwachsene, aber gerade ist mir auch zu viel. Gerade habe ich auch keine Lösung für diese Situation. Können wir mal kurz alle zusammen einfach müde sein und kurz durchatmen und dann überlegen wir uns irgendwie, wie wir da rauskommen. Ja, also wirklich sehr viel in sich auch hineinhören. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich eigentlich, um weitermachen zu können? Aber auch mal Nein zu sagen. Auch mal vielleicht mal Pläne abzusagen, zu sagen, ey, es geht gerade nicht, ich schaffe es nicht, ich kann jetzt nicht zum 5. Kuchenverkauf kommen oder zum 6. irgendwie, ne, Fest oder
Sommerfest,
so.
Ja, genau.
Sommerfest, was immer alles so ansteht oder, ne, also manche Verpflichtungen muss man dann auch einfach mal ausfallen lassen. Ja, und dann ganz, ganz viel Time-Management und dass ich wirklich sage, ich versuche mit meinen Gedanken bei einer Sache zu sein. Ich teile mir irgendwie Sachen ein. Ich weiß, meinen Kindern geht's gut, das Telefon klingelt nicht. Also sind die an dem Ort, wo es ihnen gut geht, wo sie sich auskennen. Und dann fokussiere ich mich jetzt hier auf diese Sache. Später, wenn ich arbeite, dann bin ich mit meinen Gedanken bei der Arbeit. Und wiederum, das war aber auch was ich lernen musste, wenn ich dann bei meinen Kindern bin nachher, dann kommt das Laptop aus und auch das Handy weg. Also diesen Mom-Guilt, ne? Also diese Schuldgefühle von, ich bin jetzt bei der Arbeit und nicht bei meinen Kindern, die gibt's auch andersrum. Also ich habe auch sehr viel Job-Guilt und immer das Gefühl, bin ja nun mal auch in der Teamleitungsposition und Kollegen sehen es ja nun mal auch, die Vollzeitarbeit, man geht früher. Es hat immer sehr viel mit mir gemacht, ne? Immer dieses Stift fallen lassen und gehen, immer das Gefühl zu haben, ach Mensch, denken die jetzt irgendwie, ich arbeite weniger als dich, leiste weniger als
sie. Man will dann auch da was zurückgeben, ne?
Genau.
Oder zeigen, dass man auch will.
Zeigen, dass man genauso viel leisten kann wie alle anderen und dann doch nochmal E-Mails beantwortet am Handy nebenbei und so. Und nein, mach ich nicht mehr, weil das hilft keinem. Du bist dauergestresst, du bist mit deinen Gedanken an mehreren Orten gleichzeitig und deine Kinder merken es nicht. Und ich habe für mich da einfach jetzt eine Deadline gesetzt zu sagen, wenn ich bei den Kindern bin, dann haben die auch 100% Aufmerksamkeit von mir verdient. Und dann machen wir halt hier unseren Alltag oder spielen zusammen oder ich koche für die oder so. Also man ist ja trotzdem noch genug abgelenkt, ne? Also wenn ich jetzt koche, dann ist es ja für die jetzt auch keine super 200% Aufmerksamkeit. Juhu, Mama macht was Tolles, sondern, ne? So, wenn ich dann noch nebenbei am Handy wäre, dann bringt dich das auf Stresslevel 11. Und das ist auf Dauer ungesund.
Man wird so zur Optimierungskünstlerin, ne? Also so wirklich, ich kann das sehr gut nachfühlen, halt so die Sachen, die man alle erledigen muss, fügen sich dann irgendwie wie auf so eine Schiene und dann ist man irgendwann Künstlerin darin, die alle formvollendet abzuhaken. Hast du auch manchmal Selbstguilt, dass du so Schuldgefühle gegenüber dir selber hast oder hast du auch noch Zeit für dich, was zu machen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin leider so ein Mensch, der häufig dazu neigt, bei sich selbst sehr große Entbehrungen zu fahren. Also das habe ich mir gegenüber nicht. Ich habe aber zum Glück mittlerweile, merke ich es, wenn meine Akkus leer sind. Und ich merke es auch, meine Kinder sind ja jedes zweite Wochenende von Freitag bis Sonntag bei ihrem Papa. Und ich merke, dass es wird dann langsam Zeit, ne? Mal irgendwie eine Nacht komplett durchzuschlafen, ohne 4 Füße im Gesicht zu haben gefühlt. Oder einfach mal einen Kaffee zu Ende zu trinken, ein paar Löcher in die Luft zu starren, nett frühstücken zu gehen mit Freundinnen. Das muss schon auch ab und zu mal sein.
Du hast vorher gesagt, wenn du eine Homeoffice-Woche hast, also es scheint irgendwie so verschiedene Arten von Tagen oder Wochen zu geben, oder kannst du das nochmal erklären? Kannst du es dir vielleicht auch sogar so flexibel legen, oder gibt es da Kernarbeitszeiten, oder wie läuft das?
Genau, tatsächlich war das schon immer so, dass ich in allen Jobs, die ich hatte, immer so 2 bis 3 Tage ins Büro gefahren bin und 2 bis 3 Tage Homeoffice gemacht habe. Jetzt in meinem neuen Job ist tatsächlich die Situation so, dass ich immer eine Woche komplett Homeoffice machen kann und in der anderen Woche dann 2 bis 3 Tage reinfahre. Das liegt einfach daran, dass die Teams unterschiedlich vor Ort verfügbar sind. Und ich könnte auch in der Homeoffice-Woche reinfahren, aber dann wäre ich mehr oder minder alleine im Büro. Genau, und für mich ist es natürlich eine super komfortable Situation, Homeoffice zu machen, weil ich mir dann ja die Fahrzeit mit den Öffis in die Innenstadt spare, ne? Und das sind dann so meine Inseln für Sport, für mal einkaufen gehen oder auch mal die Kinder früher abholen.
Bei mir ist es so, wenn ich Homeoffice mache, dann habe ich manchmal so ein Gefühl von Defizit, dass ich das Gefühl habe, weil ich bin ja in einem Job so als Redakteur, wo man viel mit Menschen interagieren muss. Es passiert auch die ganze Zeit irgendwas so nachrichtenmäßig und so. Deswegen bin ich eigentlich sehr gern vor Ort aus. Es gibt manche Tage, an denen genieße ich es total, im Home zu sein, weil ich dann Tätigkeiten habe, wo ich sozusagen eh in Ruhe gelassen werden will. Dann will ich es einfach abarbeiten, so muss ich nicht kommunizieren, aber meistens ist es schon halt viel Austausch. Wie ist es jetzt bei dir im Job? Hast du das Gefühl, Homeoffice-Woche einfach geilste überhaupt, weil du kannst dann gut arbeiten und noch irgendwie das gut vereinbaren mit deinem Privatleben und mit den Kids?
Ja, total. Also ich bin jetzt neuerdings ein großer Homeoffice-Fan davon, weil es mir einfach so viel Vereinbarkeit ermöglicht. Früher, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, war es tatsächlich auch so, dass ich ein Mensch bin, der gerne reingefahren ist. Gerne 3-mal, manchmal auch 4-mal die Woche reingefahren ist, weil ich auch genauso wie du relativ kommunikativ bin und ich das mag, mich auch mit den Kollegen auszutauschen. Man kriegt auch manchmal noch das ein oder andere on top mit, was man jetzt zu Hause nicht mitgekriegt hätte. Aber dadurch, dass jetzt, seitdem ich wirklich alleinerziehend bin und auch wirklich die Kinder Vollzeit bei mir leben, ja, unser Tag so pickepacke vollgepackt ist, habe ich einfach so viele Impulse die ganze Zeit, dass ich jetzt nicht mehr diese krasse Bespaßung on top brauche, sondern dass ich dann eher sage, okay, ich fokussiere mich hier wirklich, arbeite meine Sachen ab, nutze dann vielleicht auch meine Pause nochmal schnell, um hier eine Wäsche anzustellen oder so und kriege dadurch irgendwie viel besser alles unter einen Hut, sodass auch der ganze Tag viel entspannter ist und ich dann ja eher dann meine sozialen Kontakte am Nachmittag habe, wenn wir uns mit Freunden treffen, wenn man sich austauscht, wenn man sich ja einfach auch mit vielen Menschen sieht. Also wirklich sehr bunt. Also wir sind manchmal so zwischen ja 5 und 15 Leuten, also Eltern und Kinder hier auf dem Spielplatz. Also wirklich schöne Truppe. Und deswegen brauche ich das gerade nicht mehr so.
Mhm. Du meinst ja auch, also auch im letzten Job, aber jetzt um 9 bist du ja auch Teamlead, also Teamleitung. Hast du das Gefühl, du hast da durchs Homeoffice irgendwie einen Nachteil? Ich habe da nicht so Erfahrung mit Menschen zu führen, deswegen finde ich das total krass, so dass du das auch noch machst, so on top zu dem ganzen anderen Zeug. Genau, wie ist das so? Also hast du das Gefühl, du kannst dem auch gut gerecht werden, Menschen anzuleiten und zu entwickeln und so?
Gerade in meinem Bereich ist es ja eh so, dass viele auch remote arbeiten. Das heißt, man sieht auch nicht jeden aus seinem Team den ganzen Tag. Das ist natürlich immer was Neues, was anderes, wenn jemand neu im Team beginnt, ne? So ähnlich wie es bei mir war, dass ich Präsenz hatte im Onboarding. Es ist natürlich auch so, wenn Kollegen neu anfangen, dass man sich dann eher nochmal sieht vor Ort, sich persönlich kennenlernt, dafür sorgt, dass die sich auch wohlfühlen, dass man ein paar Sachen persönlich zeigt. Das ist einfach in Einarbeitungssituationen vor Ort sehr viel effizienter. Aber tatsächlich ist es so, dass ich auch jemand bin, der dann auch gut Verantwortung abgeben kann. Also wenn du jemanden hast in deinem Team und der hat eine Aufgabe, dann stellst du die Person ja eigentlich auch ein, weil du davon überzeugt bist, dass derjenige in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen aber jeden Tag direkt nebeneinander sitzen. In meinem jetzigen Job ist es auch so, dass das Team noch sehr klein ist und ich natürlich auch weiß, okay, wenn das Team im Laufe der Zeit wachsen wird, dann wird es häufiger mal so sein, dass ich vor Ort sein muss, präsent sein muss. Das heißt, ich mache auch nicht nur am Tag, sondern auch über das Jahr verteilt, dass ich mir das einfach auch in so Zeiten oder Fenster einteile, dass ich weiß, okay, es wird die Zeiten geben, wo es nochmal stressig werden wird. Es wird die Zeiten geben, wo ich nochmal mehr gefordert sein werde oder auch mal 1-2 Überstunden machen werde, weil es einfach nicht anders geht. Dann nutze ich natürlich jetzt gerade die Zeit, um hier ein bisschen mehr zu Hause präsent zu sein.
Würdest du, ich liebe diese Frage, würdest du sagen, dass du eine Karriere machst oder anstrebst? Weil Menschen, habe ich festgestellt, haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was überhaupt Karriere sein soll und haben auch sehr unterschiedliches Verhältnis dazu. Wie ist das
ja,
bei dir?
Da sagst du was, weil das ist ja tatsächlich eine Definitionssache. Was ist Karriere, ne? Also mein Anspruch an mich selber ist, dass ich mich durch mein Einkommen halbwegs gut finanzieren kann, also so, dass ich meinen Kindern und mir solide Wohnsituationen ermöglichen kann, dass es denen an nichts fehlt. Wir leben hier nicht im Überfluss, aber uns geht's schon gut. Und tatsächlich Karriere, finde ich, ist auch immer mit einem gewissen Leistungsspektrum oder auch mit diesem Bild von Karrierestufe erklimmen, immer weiter nach oben zu kommen, ja, wird das so ein bisschen in Verbindung gebracht. Und ich würde eher sagen, für mich ist mittlerweile nach den 10 Jahren Berufserfahrung, die ich habe, eher wichtig, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Also ja, ich bin immer in Teamlead-Situationen gewesen in den letzten Jahren, weil ich meistens auch die längste Berufserfahrung hatte und das sich ergeben hat und ich auch ganz gut, denke ich mal, Leute anleiten kann. Aber ich muss kein Chef von irgendjemandem sein. Also ich bin auch tatsächlich eine sehr kollegiale Person. Für mich ist es immer eher ein Miteinander. Von daher ist es mir sehr viel mehr wert, einen Job zu haben, wo ich sage, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich auch gesehen. Es ist ein gutes Miteinander, als jetzt da so eine Hierarchiestufe reinzubringen. Mhm. Das gibt mir gar nichts.
Danke für die Antwort, weil es hat wieder einen neuen Aspekt darauf gebracht, den der Hierarchie ich bin. Ich lasse diese Frage offen. Ich werde die einfach in Zukunft so oft stellen wie möglich. Und ich glaube, im Laufe dieses Podcasts wird sich dann bei mir irgendwie so eine Idee davon formen, was eigentlich Karriere sein soll. Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so ganz aktuelles Wort.
Vielleicht ist es auch etwas sehr Individuelles. Ich glaube, jeder darf ja auch für sich festlegen, was sind meine persönlichen Erfolge, ja. Ne? Und was ist mein Bild von Karriere oder beruflicher Verwirklichung, was ist mir persönlich wichtig?
Ja, absolut, absolut. Genau, deswegen liebe ich diese Frage so. Genau wie die nächste. Gibt's was im Bezug auf, ich sag mal, die Vereinbarkeit von Arbeit mit Kind und Arbeit im Job oder halt Beruf und Kindern, dass du gerne einfach früher gewusst hättest, dass dir jemand vor den Kindern und vielleicht auch vor den verschiedenen Jobs gesagt hätte, das und das, das musst du übrigens wissen, stell dich da mal drauf ein.
Also es gibt generell, finde ich, viele Dinge, nicht nur in beruflicher Hinsicht, viele Dinge hätte ich gerne vorher gewusst vom Elternsein. Ich hatte, glaube ich, ein völlig verklärtes, romantisiertes Bild vom Elternsein. Ja, ich glaube, dass es gerade in Jobs eine krasse Elterndiskriminierung gibt. Jetzt habe ich das böse D-Wort gesagt, das ruft immer sehr viele Emotionen bei Menschen hervor, aber ich glaube, wir Eltern haben es wirklich schwer. Egal, ob man jetzt alleinerziehend ist, ob man zusammen ist, ob man 50-50-Wechselmodell hat oder ne, ob man Residenzmodell hat, so wie bei uns jetzt. Du hast einfach als Person mit Kindern Dinge, die du leisten musst und die dich im Job einschränken, die du als Person ohne Kinder nicht hast und die aber in unserer Arbeitskultur hier gefeiert werden oder als erstrebenswert gesehen werden. Also bedingungslos Überstunden zu machen zum Beispiel. Ja? Also in der freien Wirtschaft, im klassischen Karrieremodell, sag ich mal, wo es darum geht, Hierarchiestufen zu erklimmen, wird das einfach gefeiert, wenn du dauerverfügbar bist. Und wer am längsten bleibt, ist der fleißigste und auch der beste Kollege, die beste Kollegin. Und das ist, da brauchen wir, glaube ich, einen Wandel, weil das ist schwierig als Eltern. Und ich bin aber eine krasse Verfechterin davon zu sagen, naja, aber stell doch Eltern ein, weil Eltern leisten teilweise dasselbe wie Kollegen, die viele Überstunden machen, aber in einer kürzeren Zeit im Job, ja, weil wir uns tatsächlich angewöhnt haben, sowas von hardcore effizient zu sein. Wir sind durchorganisiert, wir können mit Stress umgehen, wir reißen uns am Riemen. Ja, ich glaube, das wird häufig noch gar nicht gesehen. Ja, also wie oft ich auch schon in meinem beruflichen Leben, ich bin jetzt seit fast 7 Jahren Mama, wie oft ich schon Feierabend gemacht habe und mit den Worten verabschiedet wurde, ja, schönen sonnigen Nachmittag noch. Und ich glaube tatsächlich, viele Kollegen denken wirklich, okay, und jetzt sitzt du mit dem Kaffee auf dem Spielplatz, in der Sonne und alles ist easy. Klar verbringe ich meine Nachmittage auf dem Spielplatz, das habe ich ja schon gesagt, aber es ist ja trotzdem harte Arbeit, ne? Also für uns endet der Tag ja nicht. Für uns endet der Tag abends um 9, wenn die Kinder schlafen und dann hast du noch eine Stunde irgendwie Leben. Eigentlich powerst du ja die ganze Zeit durch.
Genau, also wenn man ehrlich ist, ist so dieser Kaffee auf dem Spielplatz ist schon die Pause, bei mir zumindest. Aber danach geht's ja weiter, dann gehst du noch einkaufen, dann badest du vielleicht noch das Kind oder machst halt die Abendroutine und so. Und dann ist halt irgendwann um 8 oder 9 dann Schluss, je nach Kind.
Genau. Also von daher, ja, ich hätte gerne, glaube ich, gewusst, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext, man wird mit Kind anders gesehen. Also ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber gerade auch als Frau, man wird halt häufig als Mutter wahrgenommen, ne? Also wie oft wurde ich auch schon im vorgestellt mit den Worten, ja, und das ist Mine, die arbeitet hier bei uns halbtags. Ich habe gesagt, ich arbeite nicht halbtags, ich bin keinen halben Tag da. Ich arbeite fast 75%, auch wenn ich früher gehe. Ich kneife mir wirklich die Arschbacken zusammen, um hier wirklich auch was wegzurocken. Aber das ist häufig schwierig, sichtbar zu machen. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, immer dazu geneigt, auch nach meinem Feierabend noch erreichbar zu sein, noch mal eine Mail zu schreiben, mich abends noch mal hinzusetzen. Muss man sich einfach von lösen.
Ja, spannende Frage, ob mir das auch so geht. Ich glaube, man hat schon irgendwie so einen Vorteil als Mann mit Kind, weil es so ein bisschen eine Orchidee ist, wenn man sich da auch kümmert. Frauen haben irgendwie meiner Meinung nach, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob das belegt ist, aber da wird das ein Stück weit erwartet, dass sie sich ja um die Kinder kümmern. Und wenn Männer dann sagen, sie haben keine Zeit, weil sie sich um die Kinder kümmern, dann ist es erstmal so, oh cool, der macht es ja irgendwie, das ist ja was Besonderes oder so, ne? Muss aber dazu sagen, dass ich auch jetzt in meiner Redaktion in einem sehr familienfreundlichen Umfeld bin. Auch schon gehört aus deutlich härteren Umfeldern in der freien Wirtschaft, dass du dann halt abgemeldet bist, wenn du da nicht, wie du gerade gesagt hast, die Überstunden abreißt und als Letzter das Licht ausmachst, ne? Also deswegen bin ich da sehr vorsichtig und will erst noch mehr lernen über andere Lebensrealitäten, bevor ich da das verallgemeinere, also meine Situation da auf die anderen übertrage. Aber es ist spannend, dass du das sagst. Ich kann diesen Druck schon auch nachfühlen, da mit der Leistung mitgehen zu müssen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich versuche mich sehr zu hüten, so davor zu sagen, Eltern machen dann teilweise das Gleiche in weniger Zeit. Ich finde, Jobs sind oft sehr schwer vergleichbar. Es gibt natürlich Jobs, da kannst du wirklich messen, was die anderen machen, aber heutzutage sind es meinem Eindruck nach die wenigsten Berufe. Und oft ist es ja auch so, dass Menschen, ne, es gibt ja auch Lebensrealitäten ohne Kind, die dann sehr intensiv sein können, dass man noch irgendwie Menschen pflegt oder gesundheitliche Einschränkungen hat persönlich, oder es kann 100 Aspekte im Leben geben, die dann auch noch für einen zusätzlichen Druck sorgen. Und das ist dann oft das, was dann Menschen ohne Kinder dann Menschen mit Kindern entgegenhalten in solchen Situationen, die sagen, naja, aber du siehst ja gar nicht, was ich auch noch alles rocke. Natürlich. Insofern bin ich da jetzt zurückhaltend, aber ich würde mir wünschen, glaube ich, für die Arbeitswelt, dass man allgemein versucht, stärker zu respektieren, dass Menschen einfach Bock haben, einen guten Job zu machen und dann zu schauen, was ist möglich im Rahmen von deren Lebensrealität. Und ich glaube, da entsteht oft das Problem, weil man halt Man soll abliefern, und zwar gerne mehr als für das, was man unterschrieben hat. Und wenn das dann aber nicht geht, wenn man zum Beispiel körperlich eingeschränkt ist oder Verpflichtungen hat wie Kinder, Pflege oder andere Sachen, Ehrenamt gibt's ja auch noch, ja, dann wird's irgendwie schwierig. Und das ist irgendwie schade, weil man in einem Umfeld ist, in dem nur der Job als das Erstrebenswerte angesehen wird.
Ja, und du hast natürlich auch recht, da muss ich mich vielleicht auch nochmal an der Stelle korrigieren. Also niemand von uns hat ja Einblick in die Lebensrealitäten von anderen Menschen, wie du schon sagst. Und ich will auch niemandem absprechen, nur weil jemand keine Kinder hat und Vollzeit arbeitet, dass er nicht hart arbeitet. Da gibt es genauso Personen, die wirklich reinhauen, und genauso Personen, die sich mal zurücklehnen. Vielleicht kann ich es eher so vergleichen mit mir selber. Also man steht ja in der Konkurrenz, sage ich mal, zu sich selbst. Man weiß, wie viel hat man geleistet vor den Kindern 100%. In Vollzeit und wie viel leistet man jetzt. Und da muss ich schon sagen, versuche ich ein ähnliches Arbeitspensum reinzubringen in dieselbe Zeit und streiche dann mal auch mal eine Pause oder streiche dann vielleicht mal ein Gespräch an der Kaffeemaschine mit einer Kollegin irgendwie raus.
Das kann ich so nachfühlen. Das ist wirklich so. Dass man denkt, man muss das Gleiche jetzt schaffen, was man früher. Und dann merke ich aber, ich werde auch älter. Ich habe gar nicht mehr so viel Energie. Gut. Dankeschön für die vielen Einblicke. Es ist mega spannend. Und ich finde es auch insbesondere toll, weil wir so das Thema Alleinerziehend ist jetzt ja auch teilweise stigmatisiert und tabuisiert und auch nicht immer einfach darüber zu sprechen. So habe ich das Gefühl. Obwohl es ja total viele Lebensrealitäten betrifft. Und insofern vielen Dank, dass du da das ein bisschen aufbrichst und da einfach locker drüber sprechen und von deiner Realität erzählen kannst.
Und das macht mich aber eigentlich jetzt auch nochmal an der Stelle eigentlich total neugierig. Finde ich spannend. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, was so das bei dir hervorruft?
Ich habe das gerade in den größeren Kontext gesetzt oder versucht, den größeren Kontext zu setzen, weil ich ja mich selbst sozusagen, ich würde mich als Alleinerziehend in Teilzeit bezeichnen, so, weil ich ja im Wechselmodell bin. Ich habe eher das Gefühl, dass so gesellschaftlich das Thema Alleinerziehendenschaft stigmatisiert ist, dass da nicht so viel darüber gesprochen wird und wenn, dann eher unter dem, wie soll ich sagen, mehr unter dem Aspekt des Allein als unter dem Aspekt des Erziehend. So. Und das Leben, das du ja gerade geschildert hast, dem wird ja das Wort Alleinerziehend eigentlich gar nicht so sehr gerecht, weil du dich ja selbst schon geschildert hast in einem sehr mittlerweile durch deine Anstrengung und Arbeit in einem sehr positiven Netzwerk, so mit vielen Menschen, hast du dir irgendwie ein kleines Dorf geschaffen, so, was für mich jetzt auf dieses Wort Alleinerziehend irgendwie eine neue Facette wirft und zeigt, wie es auch sein kann. Und oft ist es aber, habe ich das Gefühl so, dass wenn man einfach nur dieses Schlagwort Alleinerziehend hört oder sagt, dann entsteht irgendwie sozusagen so ein Kontrast zu Paarbeziehungen in irgendwie sozusagen heile Welt, Idylle, Familie, wir wissen auch alle, dass es nicht so ist. Im Kontrast zu Alleinerziehend, da steht jemand ganz allein da und muss es jetzt irgendwie alleine schaffen. Und es ist natürlich unbenommen und völlig klar, dass das eine riesige zusätzliche Anstrengung ist. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, dann im zweiten Teil, vermute ich. Aber zugleich hat das ja auch total viele positive Aspekte. Einen zum Beispiel, den du gerade selbst ausführlich geschildert hast in Bezug auf das Netzwerk oder die Fähigkeit halt, dich zu organisieren und trotzdem in deinem Job erfolgreich zu sein. Und das meinte ich halt damit, dass es irgendwie wichtig ist, halt darüber auch zu sprechen und in Austausch zu kommen, um halt ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was es eigentlich heißt. Und auch die Abstufungen zu sehen, weißt du, so die Graustufen dazwischen, was es irgendwie alles gibt an Lebensrealitäten.
Total, super, super unterschiedlich. Also da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie das klassische Leben einer oder eines Alleinerziehenden. Das hängt ja immer davon ab, ne? Wie ist die Situation? Mit wie vielen Kindern bist du alleinerziehend? Ne? Eins ist eine andere Hausnummer als zwei, ist eine andere Hausnummer als vier. Ne? Was hast du für eine berufliche Situation? Wie ist deine Wohnsituation? Wie viel Familie hast du in der Nähe und so weiter und so fort?
Auch Finanzen, ja.
Genau.
Ja, absolut. 100%. Hattest du die Frage ein bisschen eingeordnet?
Mhm, ja.
Okay. Dann danke für die Rückfrage. Und an der Stelle erstmal nochmal ein Dankeschön für diesen ersten Teil der Podcast-Aufnahme. Wir machen mal einen kurzen Break und sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Wir müssen irgendwie den Kaffee auffüllen und das Wasser und so. Danke bis hierher, Mine.
Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
Und bis gleich. Das war Teil 1 mit Mine, der ersten alleinerziehenden Mama im Max Millennial Podcast. Bin mega stolz darauf, dass wir diese Folge gemacht haben. Ein bisschen stolzer bin ich sogar noch auf den Teil 2. Den findet ihr im Premium-Podcast, der Dad I Like to Follow heißt. Findet ihr entweder direkt in Spotify oder wenn ihr in die Shownotes geht, über den Link. Ich spreche da mit Mine darüber, wie sie vom wilden Wechselmodell, wie sie es nennt, nach der Trennung zum klassischen Residenzmodell gekommen ist. Also, dass die Kinder im Wesentlichen bei ihr sind, alle 14 Tage beim Papa. Super interessante Folge. Ich spreche da auch ein bisschen aus meiner Sicht darüber, weil ich selbst so aufgewachsen bin als Kind und Jugendlicher. Und dadurch ist es eine sehr persönliche, sehr spannende Folge geworden, aus der ihr, glaube ich, mindestens so viel mitnehmen könnt wie aus diesem ersten Teil mit Mine. Also kann ich euch sehr ans Herz legen, vielleicht sogar die beste Folge bisher, aber das könnt ihr mir dann ja auch nochmal schreiben, ob ihr das auch so seht. Wenn ihr selbst mal in den Podcast kommen wollt, meldet euch gerne über das Bewerbungsformular. Der Link ist in den Shownotes oder auf meinen Max Millennial Social Media Kanälen, also auf TikTok und Insta. Da findet ihr auch den Link zu dem Formular. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören und euch vielleicht auch mal im Podcast zu haben. So viel für heute. Bald kommt die nächste Folge. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und ciao.
Max Millennial, der Podcast.